Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Servus. Lars Sebastian, hi, schön euch zu sehen. Wie geht's euch? Wie war eure Woche?
Bestens. Und die Woche war heiß. Hier in Frankfurt ist es sehr heiß gewesen diese Woche.
Ja, in München auch. Und oben im hohen Norden, Lars?
Ja, ging.
Ist immer windig. Geht immer ein kleiner
Windig. Ja, ja. Nee. Aber alles gut. Ich mag so. Für mich ist das ausreichend.
Sebastian, dich wollte ich fragen. Du bist ja großer Läufer und am Donnerstag sind ja die Zahlen von Nike rausgekommen. Benutzt du eigentlich Laufschuhe von Nike oder hast du da eine andere Marke?
Jetzt nein, ich habe keine Nikes. Du meinst diese, wie heißen die neuen? Vomero 18, wo die Leute durchdrehen?
Ja, genau.
Ja, also nee. Ich habe jetzt seit 3 Monaten wieder richtig regelmäßig angefangen zu laufen und zwar jeden zweiten Tag. Und ich hatte immer davor Brooks und ich habe jetzt mit ChatGPT mich länger gebettelt und habe jetzt einen anderen Schuh. Den probiere ich jetzt mal, ob die KI als Laufberater basierend auf meinen Vorstellungen und Vorgeschichte und Schuhen da einen guten Schuh bringt. Das kann ich berichten in der nächsten Ausgabe, weil die Schuhe kommen morgen.
Okay.
Aber ich habe keine von Nike.
Du in so einer Diskussion mit ChatGPT, das wäre eigentlich auch mal ein schönes Video wert auf deinem Kanal. Übrigens, ja. Leute, 100.000 stehen kurz vor der Tür. Sebastian Hell investiert, überragender YouTube-Kanal. 99.100 Abonnenten sind es gerade. Also ich fände es toll, wenn ihr jetzt einfach mal gleich rüber switcht nach dieser Ausgabe und nochmal schnell den Abo-Button drückt, damit Sebastian in der nächsten Woche dann auch Vollzug vermelden kann. Genau. Und jetzt gehen wir rein in die Themen. Wir sprechen über Krisen, Krieg und Zölle. Warum macht der Markt trotz dieser ganzen Negativ-News trotzdem am laufenden Band sozusagen neue Allzeithochs, also teilweise zumindest? Meta gibt Vollgas. Ich glaube, das ist ein Thema, was Sebastian mitgebracht hat, oder?
Richtig.
Genau, dann haben wir ein Aktienduell mit dabei. Wir schicken AMD und Nvidia in den Ring. Dann hat Lars Eutelsatt mit im Gepäck mit der Frage, der große neue Starlink-Konkurrent aus Europa. Wir sprechen über die Frage, ob wir im Juli möglicherweise einen neuen großen Marktcrash erleben. Wir haben wie immer eine Hörerfrage mit dabei von Julia. Liebe Grüße. Novo Nordisk und Hims & Hers, was ist da los? Und wir sprechen über heimliche NATO-Gewinner. Also wieder 7 überragende Themen. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach mal ein Thema von euch hier behandelt sehen möchtet von uns, dann habt ihr 2 Aufgaben. A, unsere beide Dip-App runterladen. Vollkommen gratis das Ding. Link www.by-dip-dip.de hängt unten drin in den Shownotes. Da bekommt ihr jeden Tag Videos, Sprachnachrichten, sogar extra exklusive Podcast-Episoden von uns reingeliefert. Also 35.000 Nutzern macht das schon großen Spaß, uns übrigens auch. Und dort könnt ihr dann, wenn ihr das erfolgreich erledigt habt, den App-Download, dann könnt ihr dort in der Sektion Podcast-Ideen eure Fragen einreichen. Sebastian screent alles durch, fischt sich die besten Fragen raus und ja, dann behandeln wir auch mal eure Frage. Und jetzt rein ins erste Thema. Krisen, Krieg und Zölle. Warum macht der Markt neue Allzeithochs? Ich gebe mal ein bisschen Kontext. Also gefühlt passt das ja irgendwie nicht so richtig zusammen. Also wir haben den Konflikt in Nahost. Wir haben immer noch den schwelenden Konflikt in der Ukraine, der sich offenbar jetzt doch nicht so schnell auflöst, wie Anfang des Jahres da einige Hoffnungen am Markt zu spüren waren. Dann haben wir die ganze Zollthematik, die auch nochmal mit oben drauf drückt. Und trotzdem, also DAX zieht halt einfach bullenstark durch. Und Nvidia erreicht ein neues Allzeithoch. Über den Wert sprechen wir nachher ja nochmal. Ich meine, sogar der Nasdaq 100 hat ein neues Allzeithoch gemacht. Und ja, insofern irgendwie gefühlt ist die Lage gar nicht so toll. Aber der Markt, ignoriert das einfach, wischt das alles weg. Und das ist halt die Frage, wie passt das aus eurer Sicht zusammen? Also ihr zwei, habt ihr da eine Meinung? Lars, darf ich dich mal reinholen?
Darfst du. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich lasse euch und dann am Ende mache ich den Erklärbär. Aber die Fragestellung, die ist verkehrt herum. Eigentlich müsste man immer die Frage stellen, warum sollte der Markt nicht steigen? Denn die Tendenz des Marktes ist eindeutig über Monate, Jahre, Jahrzehnte hinweg. Also geht es weniger um die Frage, warum steigt der Markt, sondern man muss konkret beantworten können, warum sollte er denn nicht steigen? Und wenn wir die Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, mal nehmen, dann gibt es relativ simple Antworten, weil der Markt sich nicht so sehr mit Tagespolitik beschäftigt, solange das nicht vermutlich nachhaltig die Unternehmensergebnisse negativ beeinflussen wird oder die Konjunktur. Die Ukraine ist mehr als eine Desensibilisierung, spielt praktisch keine Rolle mehr, was wir dort sehen. Was man immer mal rausnehmen muss, sind einzelne Sektoren wie Rohstoffe. Wir haben auch gesehen, dass Gold sicherlich von dem Umfeld eher profitiert hat. Natürlich der Rüstungssektor. Aber ansonsten spielt es keine Rolle. Was ist mit dem Nahen Osten? Spielt in den letzten 50 Jahren auch keine Rolle. Ölpreis, klar, sollte sie. Die Wahrscheinlichkeit war kurz mal bei über 50% laut Polymarkets. Sollte sie geschlossen werden, die Straße von Hormuz, wofür es aber wenig Anhaltspunkte gab. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, unter 16 oder unter 15% gerutscht. Ja, dann hätte es den Ölpreis beeinflusst und in der weiteren Folge auch die Inflation, Konjunktur und so weiter. Aber der Markt geht da total nüchtern vor. Und wenn man hier in dieser Marktphase sich anschaut, was sollte denn dem entgegenstehen, dann sind es immer etwaige Dinge, die dort am Horizont auftauchen. Und viele Privatanleger machen meines Erachtens den Fehler, dass sie sich zu sehr auf diese Schlagzeilen konzentrieren. Ich habe noch 2, 3 weitere Punkte, aber ich habe mir vorgenommen, diesmal nicht in den Monolog zu verfallen. Deswegen würde ich gerne noch mal Sebastian erst mit reinnehmen.
Ich hoffe, dass ich jetzt keinen von deinen Punkten hier abräume, aber du hast ja diese Woche in einer der Telcos was gesagt. Da hast du ja gesagt, diejenigen sind dir die Liebsten, die dann sagen, ich kaufe erst, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt. Wann hat sich denn jemals irgendwas beruhigt? Also jetzt natürlich, wenn man nah dran ist, da gibt es ja auch verschiedene historische Auswertungen. Wenn man an einer historischen oder an einer Situation dran ist live, dann ist die immer dramatischer als rückblickend. Und wir haben ja nie eine Beruhigung. Also wir haben jetzt gefühlt, aber auch statistisch nachgewiesen, mehr Eskalationen als noch vor ein paar Jahren. Aber trotzdem kann man nicht warten, dass sich alles beruhigt, weil man muss eigentlich diese Chancen nutzen. Also wenn wir nur mal retrospektiv zurückblicken auf den April, wie die Märkte abgestürzt sind und wo wir jetzt wieder stehen, also ergänzest du dir, Timo, S&P 500 aktuell, wir nehmen jetzt am Freitag um 10 Uhr auf, in den amerikanischen Terminmärkten, also in den Futures, neues Allzeithoch. Also die Märkte sehen keine Probleme derzeit, was das Drumherum angeht. Und da muss man sagen, solange es so bleibt, gibt's einfach, ja, würde ich sagen, wird dieses FOMO immer größer. Also diejenigen, die warten auf die Beruhigung, sehen gleichzeitig, dass die Märkte steigen. Und dadurch wird der Druck natürlich größer, Geld zu investieren, um auch irgendwann dabei zu sein. Und ich würde sagen, es gibt noch genügend, die im April rausgegangen sind und sagen, jetzt Kacke, warum bin ich da rausgegangen? Ich bin nicht dabei bei Allzeithochs, ich habe einen Verlust. Also da steht noch eine Menge Geld an der Seitenlinie. Und das ist diese bekannte Wall of Worry, diese Wand der Beunruhigung, an der die Märkte einfach hochklettern. Also eigentlich, wenn man sich mit Finanzmarkthistorie beschäftigt, ganz klassisches Muster, dass lauter so Krisen und Unruheherde sind und die Märkte steigen.
Jetzt aber bitte nicht mehr so viel fluchen, Sebastian. Das ist auch nicht so schön. Bin ich nicht einmal eine Woche im Urlaub und dann
tanzen die Format, ja. Genau, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch, wenn die Katze weg ist.
Ja, genau. Also ist einfach nur die These, dass offenbar viele institutionelle Investoren ja noch nicht wieder voll ihre Liquidität in die Märkte reingegeben haben. Der Grund dafür, dass die Märkte jetzt steigen und potenziell auch weiter steigen, weil, also das Erste ist ja immer, wonach viele fragen, wenn ein neues Allzeithoch erreicht ist, ist das denn überhaupt noch ein guter Zeitpunkt, um dann weiter zu kaufen, weil ich kaufe ja zu einem Level, das ja dann zumindest gefühlt immer schon teuer anmutet. Ob das jetzt wirklich teuer oder auch nicht, ist ja jetzt nochmal die Frage. Aber das ist eine Frage, die sehr, sehr oft kommt. Und das Zweite ist, das war eine sehr smarte Frage. Wir haben ja in dieser Woche bei uns in der App auch einen Livestream dazu gemacht und da kam eine sehr, sehr smarte Frage rein. Die war nämlich in der Art gestellt, sind wir Privatanleger jetzt gerade etwas schlauer als das sogenannte Smart Money, also dieses Dump Money? Wir Kleinanleger haben jetzt die Zeichen der Zeit erkannt, haben rechtzeitig investiert und die ganzen Instis, die stehen mit der dicken Kohle noch an der Seitenlinie. Also 2 Fragen. Ist das der Grund dafür, dass wir noch weitere Hochs sehen können weil das Instigeld jetzt gerade noch zum Großteil fehlt und sind Allzeithochs ein guter Zeitpunkt zum Kauf.
Also die erstmal ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Die Allzeithochs sind natürlich nicht mehr so gut zu kaufen wie vorher. Und die Frage ist, die ich mir dann stellen muss, wenn ich in der Korrektur nicht kaufen wollte, warum? Genau darüber haben wir ja gesprochen. Was hat sich denn verändert in den letzten 4 Wochen? Hat sich alles beruhigt? Es gibt das, was, und das hängt, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, dass erfreulicherweise nach der Corona oder während der Corona-Krise so viele an die Börse gekommen sind, dass sie denken, das, was da passiert ist, das ist normal. Das war aber Goldilocks-Szenario. Also die Zeiten, in denen sich an der Börse praktisch keiner Sorgen macht und nur noch neue Kursziele auf der Oberseite ausgegeben werden, das sind Szenarien, wo wir dann in eine Überhitzung reinlaufen. Und wir haben ja auch dann die deutliche Korrektur 2022 gesehen. Also Normalität heißt nicht, dass es keine Sorgen mehr gibt. Normalität ist, dass der Markt, so wie Sebastian es sich gerade besprochen hat, Normalität ist, dass der Markt immer mit irgendetwas umgehen muss. Dass er sich immer fragt, ist die Notenbank behind the curve oder wird sie vielleicht zu schnell reagieren? Und unter dem Aspekt, und das ist bei jedem, auch wenn ich irgendwo im Webinar gefragt werde, kann ich die Aktie jetzt noch kaufen? Dann kann man zwar sagen, also ich denke, man kann diese Allzeithochs vermutlich kurzfristig noch kaufen, aber warum willst du denn jetzt kaufen, wo du vor 3 Wochen gesagt hast, vor 4 Wochen gesagt hast, nee, das mache ich nicht. Das klingt eben nach FOMO. Und das ist das, was man am Ende, was einfach renditeschädlich ist, zu sagen, nee, das wollte ich noch nicht, aber naja, jetzt wird der Markt recht haben, jetzt sind wir am Allzeithoch. Und deswegen ist das ein Problem. Ja, bitte.
Darf ich da eine Frage stellen? Weil die Antwort auf die Frage, die du jetzt gestellt hast, die war ja eigentlich rhetorischer Natur, aber die ist doch, ja, ich habe vor 3 Wochen nicht gekauft, weil ich die Gefahr gesehen habe, dass der Markt noch weiterhin nach unten korrigiert. Und jetzt könnte man aber doch sagen, Moment, wir haben jetzt neue Allzeithochs und Allzeithochs sind ja eigentlich ein bullisches Marktevent. Man könnte ja auch sagen, okay, die ersten 10%, 15%, 20% habe ich jetzt irgendwie bei einzelnen Aktienwerten vielleicht nicht mitgemacht, aber jetzt ist die Wahrscheinlichkeit doch vom Kurslevel her zumindest in puncto Momentum viel größer, dass ich nochmal 10% oder 15% möglicherweise mitnehmen kann.
Ist sie nicht. Es gibt eine Strategie, die unser Freund, den wir hier schon mal hatten, Armin Brack, ganz gerne verfolgt. Das ist der sogenannte Ausbruch aus den Davos-Boxen. Das kann man, wenn man das richtig macht, mit der richtigen Dynamik umsetzen. Ansonsten ist die Antwort nein. Das ist auf jeden Fall nicht die bessere Strategie, Allzeithochs zu kaufen. Auch da gibt's recht klare Statistiken, weil eben nach Allzeithochs der Punkt, an dem wir dann mal korrigieren, eben deutlich näher dran ist, als in Konsolidierung zu kaufen. Und auch da gibt es ja charttechnische Signale, die einem da weiterhelfen können. Und was das Dump Money angeht, ich glaube, das war noch unbeantwortet, zum Teil, fairerweise muss man sagen, dass das Geld der Privatanleger etwas schwerer zu messen ist. Das der Institutionellen ist klarer. Da wissen wir, dass sich der Investitionsgrad in den letzten 2 Wochen erhöht hat, aber noch bei weitem nicht auf dem Level ist, was in irgendeiner Art und Weise hier besorgniserregend wäre. Aber ja, es sieht so aus, dass die Privatanleger im April sehr viel kräftiger zugegriffen haben. Und damit waren sie eindeutig nicht das Dump Money, sondern das war ein ziemlich smarter Move.
Absolut.
Und eins noch an der Stelle. Diese Goldilocks-Zeiten, auf die viele warten, auf die Normalität, da ist genau der Moment, und das sage ich als jemand, der eine große Freude hat am aktiven Handel, wo der aktive Handel gar nicht mehr so notwendig wird. Wenn der Nasdaq 143% in einem Jahr macht, dann lass dein langfristiges Depot doch einfach die Rendite erwirtschaften und alles ist gut. Da wird es schwer im aktiven Handel aus 5, 6, 7, 8 Werten, die alles nach oben ziehen, was Besonderes rauszuholen. Und deswegen ist es so ein bisschen die Problematik, wenn man sagt, auf normale Zeiten warten. Ja, deswegen ist man ja wenn man das überhaupt möchte, in 2 Disziplinen unterwegs. Das Schlimmste, und damit noch mein Schlusspunkt zu dem Thema, das Schlimmste ist, wenn man sagt, im langfristigen Portfolio, ich bin langfristig investiert, ich will aber trotzdem irgendwie bei Korrekturen nicht dabei sein, ich gehe dann mal raus zwischenzeitlich. Also wir haben sie häufig genug hier besprochen, die 13 Tage, wenn man die verpasst hätte, ich glaube einer Dekade, dann hätte man seine Rendite langfristig halbiert. Es ist einfach keine gute Idee, im langfristigen Portfolio mit Timing anzufangen.
Sag mal, könntest du noch ganz kurz erklären, was so eine DAVAX-Box ist, weil du die Strategie von Armin hier nochmal mit angesprochen hast?
Na, die DAVAX-Boxen haben verschiedene, das ist nicht ganz einfach zu erklären ohne einen Chart, und mindestens mal die Hälfte derer, die uns hier zuschauen, hören das ja nur. Also man nimmt vergangene Chartformation vom High bis zum Low und projiziert quasi aus der letzten Bewegung, wie sich dieser Ausbruch zur Oberseite gestalten könnte. Ja. So, diese DAVAX kann man ja mal googeln, wenn man das möchte. Vielleicht macht das gerade Sebastian und hat in zwei Sätzen die Zusammenfassung für mich. Sowas ist schöner einzublenden als zu erklären.
Ich wollte nur ergänzen, googelt nach Nicolas DAVAX, weil ich wollte jetzt noch gucken, er war ungarischer Tänzer, das war mir entfallen, und er hat darauf basierend dann diese Technik der DAVAX-Boxen entwickelt, die vereinfacht gesagt ist eine Momentumstrategie, und man kauft halt einfach Stärke bei verschiedenen Aktien. Aber das ist jetzt auch eine Strategie für sich. Ich hätte noch, Timo, wenn es dich interessiert, eine Statistik zu den Allzeithochs dabei, weil du ja vorhin gefragt hattest, und Statistik bin ich ja immer vorne dabei, und ich habe eine von RBC Capital Markets. Und ich muss sagen, im langfristigen, also bei der langfristigen Geldanlage, mal außerhalb von jetzt Sparplänen, die eh durchlaufen, wenn ich jetzt außerhalb dieser Sparraten kaufe oder auch in meinem Dividenden- und Wachstumsdepot, dann kaufe ich am liebsten immer Rücksätze, immer Korrekturen, weil da fühle ich mich einfach wohler. Da mag der ein oder andere jetzt sagen, wie kann das sein? Aber ich habe ja dann diese Korrektur schon mal abgearbeitet. Also ich glaube, für die meisten ist es psychologisch am schwierigsten, bei Allzeithochs zu kaufen. Erstmal guckt man zu und zu und zu, verpasst die Rallye, kauft bei einem Allzeithoch, und wenn dann das Timing richtig schlecht ist und die Korrektur kommt, dann gibt es viele, die nach 5% Verlust wieder rausgehen und sagen, na, hätte ich zu lange gewartet, und warten dann noch länger. Aber wer es durchzieht, das heißt, wer bei Allzeithochs kauft und sagt, ich lasse das langfristig liegen, das ist jetzt nicht unbedingt eine tödliche Strategie. Also Lars hat absolut recht, die Performance ist etwas schlechter, aber nehmen wir mal den S&P 500, die durchschnittliche Rendite, wenn man zum Allzeithoch kauft nach einem Jahr, liegt bei 11,2%. Zu jedem anderen Zeitpunkt außerhalb des Allzeithochs bei 12,6%. Also besser, aber jetzt nicht gravierend schlechter, wenn man bei Allzeithochs kauft. Und wenn man dann wartet und je länger man dabei bleibt, dann gleicht sich die Rendite an. Das heißt, im Durchschnitt nach 5 Jahren hat man bei der Allzeithochstrategie 10% Rendite und bei der Strategie, dass man unterhalb vom Allzeithoch kauft, etwa gut 11%. Also man merkt, die Allzeithochstrategie ist etwas schlechter, gleicht sich langfristig an, aber ist halt psychologisch für die meisten wahrscheinlich schwierig, weil sie dann halt bei einer Korrektur sofort wieder kalte Füße bekommen und lieber rausgehen. Also
exakt.
Das darf man nicht unterschätzen.
Die Wenn-Dann-Bedingung, wenn man zum Allzeithoch kauft und dann 1 Jahr und 5 Jahre wartet. Aber wer zum Allzeithoch kauft, der, und ich hoffe, wir sprechen hier niemanden persönlich an und keiner fühlt sich angesprochen, der wird wahrscheinlich der Erste sein, der dann, wenn es 3, 4, 5% vom Allzeithoch runtergeht, sagt, ach, ich wusste es, ich bin wieder zu spät dran, und dann wieder nervös verkauft und wahrscheinlich zum nächsten Allzeithoch dann wieder einsteigt. Und dann ist die Rendite wahrscheinlich deutlich schlechter oder sogar negativ.
Ja, und als Fazit können wir jetzt ja mit dran heften, dass also einerseits ist das hier ein ganz klares Plädoyer dafür, im Core-Portfolio, egal ob mit ETFs oder mit Aktien, erstmal die Sparpläne durchlaufen zu lassen. Also weil, ja, also das ist ja sowieso Grundhausaufgabe Nummer 1, die man machen sollte im Portfolio. Und ja, es gibt immer Gründe, nicht zu kaufen. Also wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen eingeordnet. Wenn die Märkte runtergehen, dann sagt man sich, ach ja, Mist, das könnte ja nochmal weiter runtergehen. Und wenn ich jetzt was mache, da habe ich ein Risiko. Und wenn ich jetzt zum Allzeithoch kaufe, habe ich auch ein Risiko. Also gefühlt gibt es ja immer dieses Risiko, oh ja, da kann was schief gehen. Aber das ist halt einfach das, was man für sich selber beantworten muss. Habe ich einen Plan? Habe ich ein Setup? Und macht Timing überhaupt Sinn, so wie Lars es ja vorhin gesagt hat, in der langfristigen Geldanlage ja eher nicht. Und im aktiven Portfolio musst du ja sowieso immer darauf schauen, habe ich ein vernünftiges Setup, dass ich also nach unten hin abgesichert bin, dass ich weiß, quasi da gehe ich raus, egal was passiert. Und habe ich nach oben hin ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Also dass die Strecke, die ich potenziell nach oben laufen kann mit der aktiven Position, definitiv größer ist als das, was ich im Worst-Case-Szenario, also bei meinem Stop, nach unten hin verlieren kann. Und damit würde ich sagen, gehen wir rüber zu Meta. Meta gibt Vollgas. Das ist das Thema, was du mitgebracht hast, Sebastian. Klär uns auf, was steckt dahinter? Ganz wichtig. Also Lars, Sebastian, seid ihr gut in AI? Ansonsten könnt ihr nämlich 100 Millionen Dollar Jahresgehalt jetzt gerade verdienen, oder? Oder
wechseln. Dafür reicht es leider nicht.
Reicht leider nicht für die 100 Milliarden, Millionen. Okay.
Aber vielleicht kann man ja AI oder ChatGPT einen Lebenslauf dafür schreiben und vielleicht wird ja anteilig schon mal was überwiesen, weil das so gut klingt, weißt du? Bevor ich dann hinten rausfalle.
Ich meine, mit ChatGPT in puncto Laufschuhen, das muss doch eigentlich schon reichen für als AI-Experte durchzugehen, oder? Ja,
ich probiere es mal. Also mich interessiert eigentlich eure Meinung zur Meta-Strategie. Ich bin ja schon länger Meta-Aktionär und das, was Meta aktuell macht, ist eigentlich das, was ich als Apple-Aktionär mir auch von Apple wünschen würde. Ich meine, vielleicht werkeln sie bei Apple im stillen Kämmerchen und geben keine Infos raus. Aber ich habe so das Gefühl, Mark Zuckerberg und Meta geben richtig Gas. Und zwar haben wir jetzt die Beteiligung an Scale AI. Scale AI, wer es noch nicht gehört hat, ist ein Startup. Und ein Startup, was die Trainingsdaten zur Verfügung stellt, damit die KI-Modelle entsprechend trainiert werden können. Und da hat jetzt Meta 15 Milliarden Dollar für einen Anteil von 49% investiert, also um dort dabei zu sein. Und das für diejenigen, die sich jetzt über Timos Spaß gewundert haben, Meta gibt 100 Millionen Dollar Antrittsgeld für gute KI-Entwickler, vorzugsweise von OpenAI, plus es wird gemunkelt wahrscheinlich nochmal 100 Millionen Dollar Jahresgehalt. Also da merkt man, dass jemand etwas richtig ernst nimmt und dass Meta jetzt also Vollgas bei KI gibt und hier eine richtige KI-Strategie fährt. Also man will, ich habe es mal notiert, ein Forschungslabor für Superintelligenz aufbauen. Ist jetzt natürlich so ein amerikanisches Buzzword, was sich in allen Präsentationen gut macht und gut klingt. Aber ich habe das Gefühl, in Anbetracht dessen, was Meta aktuell investiert und was sie da machen. Und vor allem, wir könnten natürlich auch darüber sprechen, dass sie jetzt endlich auch WhatsApp monetarisieren und andere ihrer Plattformen. Also man nimmt das sehr ernst, was mit KI hier passiert. Und baut darauf, und das finde ich als Aktionär richtig gut, darauf jetzt das Ökosystem aus, damit man natürlich die 3 Milliarden Nutzer, die man hier täglich auf den Plattformen hat, mit KI entsprechend noch mehr bespielen kann. Also mehr Content, den Leuten zugeschnittenen Content noch mehr einspielen, damit sie noch länger auf den Plattformen sind. Die Datenmenge, die man eh schon hat, mit KI auszuwerten, um dadurch Anschlusskäufe oder Zeiten auf der Plattform zu verlängern. Also ich muss sagen, ich habe jetzt einiges gelesen von Leuten, die das kritisieren, aber ich muss wirklich zugeben als Aktionär, ich finde das gut, dass da jetzt Geld in die Hand genommen wird, weil KI ist die Zukunft und dass Meta sich jetzt da aufstellt und versucht, anderen den Rang abzulaufen, halte ich für eine clevere, gute Strategie. Wie seht ihr das?
Also ich sehe das eher als Verzweiflungstat, oder? Wenn du 100 Millionen Dollar Antrittsgeld bezahlen musst, das ist schon bedenklich. Und also offenbar kriegen sie es ja mit normalen Mitteln, also Attraktivität als Arbeitgeber für Spezialisten im AI-Bereich noch nicht hin, die besten Talente anzuziehen. Und ich glaube, dass sie möglicherweise auch gar nicht so gut aufgestellt sind, wie sie es dem Markt gegenüber kommunizieren in puncto KI. Denn ja, aktuell kriegen sie es ja noch nicht mal hin, zu identifizieren mit ihren Tools, ob es sich um einen Fake-Account handelt oder auch nicht. Das ist zumindest das, also ich meine, wenn es 100 Timo Bautzes gibt, die sich einfach so anmelden können, also es gibt nur einen und die anderen sind alle Fake und Betrug und das wird ja offenbar noch nicht identifiziert und da kann mir Meta in den Quartalsberichten noch so sehr erzählen, wie toll sie das hinkriegen, dass sie die richtige Werbung an die richtigen Nutzer aussteuern. Also ich erlebe in ganz vielen Gesprächen, und ich bin ja in ganz vielen Gesprächen mit Leuten aus der Finanzindustrie, auch zum Teil mit anderen Creatoren, es gibt in den letzten Monaten gibt's wirklich quasi nur noch dieses eine Thema, was immer aufs Tablett kommt, wenn es um Meta geht. Es gibt da diese ganzen Bots, diese ganzen Fake-Accounts und dass Meta sich dafür bezahlen lässt, Anzeigen zu schalten, die offenbar Leute in WhatsApp-Gruppen oder in Telegram-Gruppen einladen, um ja dort definitiv Abzocke zu betreiben. Also so gut kann Meta jetzt ehrlicherweise noch nicht sein. Und ich glaube auch, dass das in the long run ziemlich, ziemlich schädlich ist. Wir hatten jetzt zwei Unternehmen, die über LinkedIn quasi Hilfeaufrufe gestartet haben. Finanzfluss, also nur zur Erinnerung, die haben 1 Million oder ich glaube 1,2 Millionen auf YouTube. Und Parkett, auch ein ziemlich großes Unternehmen, mittlerweile ein Portfolio-Tracker, die aufgerufen haben, hey, Meta hat unsere Konten dicht gemacht. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Also das bedeutet, so so stark kann Meta jetzt aktuell da noch nicht sein. Jeder, also seht's mir nach, liebe Meta-Aktionäre, wenn man sich den Aktienkurs anschaut und auch die Margen und die Bilanz, also alles toll. Es gibt nichts gegen Meta zu sagen, aber ich glaube, das sollte man zumindest nicht ignorieren und auch im Kontext von AI. Also weder ist Threads irgendwie eine große Nummer geworden, wie Mark Zuckerberg das angekündigt hat. Metaverse ist auch kein Thema mehr. Man hört gar nichts. Also ehrlicherweise sehe ich Meta nicht besonders stark an.
Buy the Dip ist das Gebot der Stunde hier im Podcast. Und was für Aktien gilt, gilt schon lange für uns. Wenn du zuhörst, aber noch kein Abonnent bist, dann klicke jetzt auf den Abo-Button der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse zukünftig keine einzige Folge mehr.
Also ich verstehe den und teile den Frust zu 100%. Ich glaube, er ist allerdings weit weniger bedrohlich für die Ergebnisse, befürchte ich. AI ist natürlich auch die, was für Scale AI bezahlt wird, beziehungsweise für die Hälfte des Unternehmens. Ich glaube, die haben alle die verdammte Pflicht. Du hast gar keine andere Wahl, als hier in dem Rennen teilzunehmen. Ich würde es unter dem Aspekt als neutral betrachten. Was Amazon, Alphabet, auch Apple mit der möglichen Übernahme, die zumindest mal kolportiert wurde von Perplexity, die müssen das machen und die können es auch machen. Zu diesem Zeitpunkt würde ich alles Notwendige, was hier in AI investiert wird, mehr oder weniger als neutral beobachten. Es kostet sehr viel, es wird aber auch sehr viel einbringen. Sie müssen es machen. Wer hier aber vielleicht gegenüber den großen Konkurrenten oder Wettbewerbern einen Vorteil in ein paar Jahren haben wird, angesichts der dynamischen Entwicklung sehe ich mich nicht imstande, das in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen. Wer hier dieses Rennen gewinnt, wenn man überhaupt das Rennen gewinnen kann, in puncto umsetzen, weil wir ja auch nicht vergessen dürfen, was hier am Ende rauskommt oder ob es letztlich wie eine Infrastruktur wird, die alle nutzen und ein Einzelner verdient damit nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde dennoch einige Vorgänge, ich möchte nur betonen, also selbst für 100 Millionen würde ich natürlich nicht arbeiten für jemanden, der Geld dafür bezahlt, bei einer Amtseinführung von Donald Trump auf der Bühne zu sitzen. Aber so moralisch integer kann ja nicht jeder sein.
Mit 100 Millionen könntest du selber dort sitzen, Lars.
Ja, oder ich könnte, wahrscheinlich brauchst du ungefähr 100 Millionen, um die Strafen auszusitzen, wenn du nicht deine Aufwartung machst. Aber anyway, in beiden Fällen reicht mein Depot nicht aus. Mein liquides Vermögen reicht nicht aus, um hier mitzuspielen. Also, was ich aber spannend finde, ist die WhatsApp-Monetarisierung, die jetzt geschätzt 10 Milliarden zusätzlich bringen könnte. Das ist noch relativ wenig. Man hat allerdings auch damals bei Instagram erst deutlich weniger geschätzt. Das Meta, das hier angeht, ist nachvollziehbar. Und ich bin wahrscheinlich der Letzte, der nach wie vor die Entwicklung Metaverse und VR-Brillen verfolgt. Das ist etwas, was im Hintergrund, das wird natürlich momentan nicht mehr in den Vordergrund gestellt. Es ist aber nicht so, dass die Projekte eingestellt sind. Man hat ja auch eine Kooperation mit Disney. Also die Vorstellung, man könne auch eine der Disney-Figuren sein. Entweder wird dir dabei extrem schlecht oder das wird doch noch total geil. Ich habe es zweimal aufgehabt und fand es zweimal großartig, wusste nur nicht genau, wie die Anwendung was das für eine Anwendung wäre, auf die ich Lust hätte. Aber da drin zu sitzen und ich habe zum Beispiel irgendwelche, denkt euch aus, das, was ihr halt gerne so im Gaming-Bereich macht, ich finde das immer noch hoch attraktiv und finde es auch richtig, dass Meta das weiter verfolgt. Das Wohl und Wehe wird, das gilt, glaube ich, auch für die Apple-Brille, damit zusammenhängen, dass es komfortabel ist, das aufzuziehen. Das erinnert mich immer noch, wir haben nicht nur einen Massagesessel, über den Sebastian und ich gerade gesprochen haben. In meinem Alter darf man das. Er steht aber nicht vorm Fernseher, sondern wir haben auch so eine Massagebrille. Und die ist ja noch komfortabel im Vergleich zu dem, was man sich in diesem VR-Bereich aufsetzen muss. Aber ich glaube, dass das eine entspannende Entwicklung ist. Und wenn da erstmal der Durchbruch gelingt, dann könnte es interessant werden. Also ich bin neutral gegenüber Meta. Die Aktie wird permanent unterschätzt. Es sieht aber gut aus.
Wofür? Also wofür soll ich mir die
Gaming? Also das ist es gibt Gaming-Simulationen. Da können wir drei wahrscheinlich alle nicht zu sagen. Die sind ultra. Die sind so krass. Es ist aber eine Simulation. Das heißt, du musst dir dafür die Brille noch nicht aufsetzen. Wenn du dir die ganzen GT oder du nimmst was weiß ich, League of Legends, wenn du dir das anschaust und du hättest das im VR-Bereich, die sind nur extrem kritisch. Ich meine, warum gibt es noch Minecraft? Das sieht ungefähr so aus wie ein Atari-Spiel, ist aber immer noch eins der erfolgreichsten Spiele, weil Gamer sagen, ich will das so, und wenn die Experience ein bisschen anders ist, da gab es ja auch schon andere Hersteller an der Börse, wir nennen uns, wie heißt das, polnische Unternehmen nochmal, Punk, Cyberpunk oder sowas, dass die CD sind da, Projekt. Bitte?
CD-Projekt heißt
das. Genau, genau. Die sind dann echt kritisch. Du kannst so einen Erfolg nicht einfach programmieren. Aber wenn dir das da gelingt, dann ist die Nachfrage so exponentiell hoch. Und ich glaube, dass es in der Theorie schon mal extrem gut aussieht. Aber ich gebe dir zu, die Anwendung, die Killer-Anwendung fehlt noch.
Ich habe einen Use-Case, Timo. Also du sitzt daheim, du machst dir ein Glas Wein auf, du setzt die Brille auf, du bist im Brennergrill, ich sitze dir gegenüber. Und wir können virtuell einen Wein trinken. Ist das nicht der Use Case?
Ja, das war, jetzt bin ich total überzeugt.
Darf ich aber noch zwei Punkte anbringen? Ich will noch kurz zwei kleine Sichtweisen reinbringen zu deiner Kritik, Timo, weil die oft kommt und ich sehe es bei manchen Punkten ein bisschen anders. Beim Metaverse muss ich sagen, war ein Flop, wird oft kritisiert, aber da muss ich sagen, ist Mark Zuckerberg wandlungsfähig, anpassungsfähig und hat diese Investitionen schnell vom Tisch gewischt, irgendwo ins KI-Projekt reingepackt und sich jetzt auf neue KI, also auf Projekte ausgerichtet. Also das musst du bei so einem Riesenkonzern auch erstmal hinkriegen, dass du den wirklich so schnell drehst. Und das Zweite ist mit den Mitarbeitern, da kommt auch immer näher, warum zahlt denn Facebook denen so viel Geld? Nummer eins, wenn die weggehen von OpenAI, verlieren sie natürlich entsprechende Vergünstigungen, Optionen, Aktien. Das musst du kompensieren. Und das andere Krasse ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Mira Murati war ja mal CTO bei OpenAI. Die hat jetzt mit einer Handvoll Mitarbeitern eine Startup hingestellt mit einer Bewertung von 10 Milliarden Dollar, 2 Milliarden Dollar eingesammelt von den VC, also den Venture Capital Firmen. Das heißt, diese Entwickler auf diesem Level, die Meta versucht einzusammeln, wenn die sich morgen selbstständig machen, dann brauchen die nur mit dem Fingerschnippen, haben Geld drin und haben ein Startup, ohne dass sie was geleistet haben, mit einer Bewertung im Bereich 1 bis 10 Milliarden. Also das ist klar, dass du natürlich diese Top-Talente locken musst, damit die zu dir überhaupt kommen. Das jetzt mal als andere Sichtweise. Deswegen finde ich die Meta-Strategie, wenn es ja auch krass klingt, gar nicht so verkehrt, um an die Leute ranzukommen.
Oder der Markt sagt halt einfach, also wir kommen nicht zu euch, also beziehungsweise die Anwender, die KI-Anwender, ihr müsst uns so viel Geld bezahlen, wir kommen sonst nicht zu euch, weil ja Mark Zuckerberg sich ja, du siehst es als Vorteil, Sebastian, aber er hat sich schon mehrfach irgendwie als ziemlich, sagen wir mal, flexibel in seiner Haltung. Ich meine, dass jemand mal daneben liegt mit einer Strategie, Metaverse, geschenkt. Irgendwie auch das mit dem Threads, meinetwegen. Ich meine, das gehört ja irgendwie zum Spielen mit dazu. Aber ich glaube, in letzter Zeit hat sich doch schon ziemlich viel gehäuft. Und dann aber auch irgendwie den Move zu machen, auf einmal zum größten Trump-Fanboy überhaupt zu mutieren. Also ich weiß nicht, ob das wirklich in der Branche, ich bin jetzt kein AI-Spezialist, vielleicht haben da ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mehr Einblicke, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das alles mager Leute sind.
Am Ende ist es Börse, die entscheidet. Und es gibt Meta und es gibt Nvidia auf Allzeit hoch und alle anderen nicht. Und unter dem Aspekt sind große Investoren offensichtlich zufrieden.
Und ja, das ist ja die Hauptsache. Hauptsache, denen geht's gut. AMD und Nvidia. Ist aber ein gutes Stichwort. Also Nvidia zumindest. Wer hat das Aktienduell eigentlich mitgebracht? Warst du das, Sebastian?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist in einer der Telcos der letzten Wochen entstanden. Aber ich kann gerne anfangen.
Ja, gerne.
Und ein paar Zahlen nennen, weil ich habe hier mal eine Gegenüberstellung und ich mache es hier mal kurz, weil ich weiß nicht, ob man AMD mit Nvidia wirklich unbedingt so vergleichen muss. Nur mal, also Market Cap, Marktkapitalisierung. Nvidia 232 Milliarden, AMD 232 Milliarden, Nvidia 3,7 Billionen. Wenn man mal nur auf die Performance schaut, und wir haben ja gerade gesagt, Lars hat ja so die charmante Überleitung schon geschafft, wenigstens, oder Meta läuft gut, Nvidia läuft gut, das heißt, der Börse gefällt's. Und wenn wir nur mal auf das Momentum gucken, auf die Performance, also über die letzten 12 Monate, hatte Nvidia eine Performance von 23%, AMD -9%. Über die letzten 3 Jahre Nvidia 820%, AMD 66%. Über die letzten 10 Jahre Nvidia 30.000% AMD 5.500. Also nur mal vom Momentum her muss man sagen, Nvidia ganz klarer Gewinner. Wenn wir dann mal ranschauen, gut, Dividende können wir uns sparen, da hat Nvidia eine Rendite von 0,03%, AMD gar keine. Das würde ich sagen, diese ganze Dividendenvergleichssache, die können wir uns mal hier, die können wir ignorieren. Wenn man dann mal jetzt reingeht, so in die Zahlen, also KGV oder Enterprise Value und KUV, dann muss ich sagen, ist tendenziell Nvidia auch oft besser. Aber man muss gucken, wie die verschiedenen Plattformen die Zahlen berechnen. Das heißt, es gibt ja GAAP, G-A-A-P, das ist ein Buchhaltungsstandard, es gibt Non-GAAP. Und da muss man sagen, je nachdem, was man anlegt, kann mal eine AMD-Fonde sein, kann auch mal eine Nvidia-Fonde sein. Tendenziell würde ich sagen, entscheidet auch hier von der Bewertung oftmals Nvidia das Rennen für sich. Und interessant, wenn man auf Wachstumszahlen guckt, also mal auf das Umsatzwachstum des nächsten Jahres geschätzt, Nvidia 60%, AMD 18%. Wenn wir dann mal schauen über das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre, Nvidia 66%, AMD 31%. Wenn wir mal aufs EBITDA gucken, geschätzt fürs nächste Jahr, 63% Steigerung, Nvidia 20% Steigerung bei AMD. Wenn wir auf die Margen schauen, auch Nvidia mit 70%, deutlich vor AMD mit 54%. Also es geht immer weiter und so, man kann das jetzt weitersetzen. Ich muss sagen, dieses Duell, das würde ich sagen, entscheidet in meinen Augen ganz klar Nvidia. Aber, und da sind wir natürlich bei dem, was die Börse natürlich gerne spielt, das ist ja Fantasie. Und da bringt ja AMD nächstes Jahr einen Chip raus, den Helios-Chip. Und Nvidia bringt ja den Vera Rubin-Chip raus. Und da habe ich jetzt in Research gelesen, kann der AMD-Chip wohl nicht nur mithalten, sondern ist vielleicht sogar ein bisschen besser. Also das ist so die Fantasie, die aktuell in AMD reinkommt, weil man sagt, naja, schau dir Nvidia an, schau dir AMD an, schau dir mal, wo Nvidia steht, wo AMD steht, da ist Fantasie drin. Aber ich muss sagen, und das tue ich auch, da setze ich lieber auf den Erstplatzierten, das ist für mich eine Nvidia, deswegen bin ich da investiert, und nicht unbedingt auf AMD, auch wenn sie sicherlich irgendwo ein Aufholpotenzial haben. Also das wäre mein Fazit dieses Duells.
Ja, bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust. Zuerst mal die, die auf der gleichen Zeitebene sich bewegt, wie Sebastian es gerade angedeutet hat. Also wenn ich langfristig investieren sollte, dann wäre es für mich ganz klar Nvidia. AMD ist im Bereich Gaming und auf einigen Serverplattformen insbesondere auch deshalb ganz interessant und haben ja auch gar nicht so unattraktives Wachstum. Verglichen mit Nvidia hat jeder ein schlechtes Wachstum. Und sie haben vor allen Dingen ganz ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wenn wir auf die Themen schauen, die uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch das meiste Wachstum bescheren werden, also KI, Data Center, die gesamte KI-Infrastruktur, die Entwicklerdominanz, dann sprechen wir ausschließlich über Nvidia. Da kann man auch nicht mal sagen, AMD wäre ein großer Konkurrent. Das ist nahezu alternativlos. Und das führt natürlich auch zu diesen Margen von Nvidia. Das ist der langfristige Blick. Kurzfristig bin ich mit einer hälftigen Position immer noch in AMD drin. Gemeinsam mit den Lesern der Rendite-Spezialisten habe ich diese Bodenbildung gekauft, weil es ist ein extrem, ich möchte es nicht zu lang machen, weil es auch immer sich sehr technisch anhört, wenn man das Bild nicht dazu sieht, aber es gibt gewisse charttechnische Konstellationen, die für mich beinahe ja eine Must-Reaction haben. AMD hat einen wunderbaren Chart und ist bei ungefähr $120 über den 200-Tage-Durchschnitt. Übrigens EMA und SMA, kann man sich beides anschauen, angestiegen. Das war gleichzeitig, und das ist das Schöne, das 61,8er Retracement. Und dann gab es auch noch ein Kaufsignal, sehr deutlich, weil der Kursanstieg so schnell vonstatten ging. Das heißt, 50-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie von unten durchschritten. Das heißt, auf meiner Checkliste konnte ich überall grün anchecken, außer langfristiger Aufwärtstrend. Aber, und das muss ich dazu sagen, ich habe es gesagt, nur noch die Hälfte ist übrig. Die Aktie ist ja dann sehr schnell um $25 gestiegen. Das heißt, ihr habt ja schon Teilgewinne realisiert und den Stopp auf Einstand nachgezogen. Deswegen, das ist ganz klar keine Empfehlung, hier dem Kurs irgendwie hinterher zu rennen. Aber die Kursentwicklung, die war ja gar nicht so unspannend jetzt in den letzten Wochen.
Was ist denn bei AMD unter dieser Sparte Data Center, Segment Data Center, was ist darunter zu verstehen? Genau, also die betreiben doch sicherlich jetzt nicht Datacenter, oder? Data Center.
Nein, ich glaube, also ich gehe davon aus, dass wir für gewisse Lösungen, diese Serverlösung, ich habe es rausgesucht, Instinct MI300X ist ein Produkt für LLMs, das in etwa mit dem NVIDIA H100 vergleichbar ist. Großkunden Microsoft, Meta, Oracle haben AMD-Server bestellt. Das Ökosystem soll aber weniger ausgereizt sein. Und ja, das müsste der Bereich Data Center sein.
Okay, ja, danke. Ja, ich würde jetzt gerne sagen, langfristig wäre ich bei der AMD. Das heißt ja drei Mikros, drei Meinungen. Aber ich glaube, ja, es spricht halt einfach sehr, sehr wenig gegen NVIDIA. Wirklich sehr wenig. Und ja, insofern schließe ich mich an. Ich wäre auch, wenn ich jetzt eine von beiden kaufen müsste, nur dann. Also ich bin weder in der einen noch in der anderen als Einzelaktie investiert. Ich bin aber dadurch, dass ich in amerikanischen Indizes zum Teil recht stark engagiert bin, tatsächlich auch relativ groß in der NVIDIA drin. Also die taucht auf jeden Fall wenn man über einen Portfolio-Tracker die Top-10-Positionen nach Aktien aufschlüsselt und die ganzen ETFs dort mit rein integriert werden, dann ist tatsächlich auch die NVIDIA, ich glaube, bei mir auf Platz 8 oder 7, auch wenn ich keine Einzelaktienpositionen habe. Und ja, also ich würde die NVIDIA auch ebenfalls kaufen, wenn ich müsste. Und genau, damit können wir jetzt eigentlich auch zu Eutelsat direkt rübergehen. Der neue Starlink-Konkurrent. Ja, für all diejenigen, die das jetzt nicht wissen, was ist denn eigentlich Starlink? Das hat doch mit Elon Musk etwas zu tun, nicht wahr?
Richtig, das ist sein großes Telekommunikationsnetzwerk, ein paar tausend Satelliten, welches ja auch eine große strategische Relevanz hat, weil es das einzige seiner Art ist momentan. Also wir haben es vielleicht mitbekommen, dass im Ukraine-Krieg. Am Ende kann Elon Musk sagen, ich schalte Telekommunikation in der Ukraine an der Stelle ab oder an. Er hat es angelassen, muss man dazu sagen. Aber die strategische Bedeutung eines solchen Kommunikationsnetzwerkes, die erschließt sich wahrscheinlich jedem. Und ich habe Eutelsat mal mitgebracht. Und an der Stelle, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich manchmal, wenn ich Einzelwerte mitbringe, dass dann ich eine Tendenz habe, Achtung, sowas Warnendes zu machen. Jetzt die Gelegenheit nutzen, diesen Podcast abonnieren, egal wo man ihn hört, denn ich werde in der nächsten Woche auch mal einen kleineren Wert mitbringen, bei dem ich am Ende dann nicht sage Vorsicht, sondern den ich spannend finde und den ich selber für den Kauf in Betracht ziehe. Ich weiß, eine Premiere wird es wohl nicht sein, aber jetzt abonnieren, nächsten Sonntag safe. Ein kleinerer Wert, den ich spannend finde.
Bringst du Metaplanet wieder mit dabei?
Ja, das hat wohl funktioniert. Genau, funktioniert. Ja, Metaplanet kann ich nicht versprechen. Das kann ich nicht versprechen.
Die Erwartungen sind hoch, Lars.
Nach Metaplanet, das ging, ja, I'll try my best, ja. Also, daraus kann man hören, dass ich ein bisschen skeptisch bin. Eutelsat. Ich glaube, es war das Anlegermagazin der Börse Stuttgart, wo ich das gelesen habe. Also vielleicht der nächste Starlink-Konkurrent. Eutelsat ist ebenfalls ein Satellitenbetreiber und deshalb in den Nachrichten gewesen, weil das Unternehmen 1,3 Milliarden in der Spitze, glaube ich, vom französischen Staat beziehungsweise einer Beteiligungsgesellschaft, die dem französischen Staat gehört, bekommt. Eutelsat ist selber gerade mal 1,6 Milliarden wert an der Börse, kostet 3,30 Euro, 3,40 Euro und er hat jetzt 1 Milliarde vom französischen Staat bekommen. Und das ist natürlich ganz interessant und das ist auch eine ganze Menge. Nur hat Eutelsat allerdings auch Schulden in Höhe von 1,9 Milliarden und benötigt Schätzungen zufolge mindestens weitere 4 Milliarden, einige sagen sogar 10 Milliarden, um sein Netz auszubauen. Und selbst wenn es denn fertig ist, kann dieses Netz nicht mal ansatzweise mit dem mithalten, was Starlink hier aufgebaut hat. Also geplant sind 650 Satelliten und bei Starlink sind es jetzt schon mehrere tausend. Das ganz große Problem, und ich bin der Überzeugung, wir brauchen ein eigenes Telekommunikationsnetzwerk dieser Art, weil du nicht von einem amerikanischen Tech-Milliardär abhängig sein möchtest, und das ist man Stand jetzt, aber der hat eben eigene Raketen. Und damit ist es so viel günstiger, also mit seiner Falcon diese Satelliten hochzubringen, als wenn du das mieten musst. Ich denke, bei Ariane derzeit dann. Aber das ist für mich so ein klassisches Beispiel, wo wir sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen, als das bisher geplant ist. Bei Eutelsat ist für mich das Chance-Risiko-Verhältnis, dass genau dieses Unternehmen, dieses Netzwerk wird bauen können, einfach nicht gut genug. Wenn du schon beginnst mit extrem hohen Schulden und dann brauchst du auch noch sehr viele Milliarden, dann ist das für mich eine ganz schwierige Ausgangssituation. Als Story-Stock kann das durchaus mal spannend werden, aber es gibt einen Grund dafür, dass der französische Staat bei der Kapitalerhöhung 4 Euro pro Aktie bezahlt hat und die Aktie ist mal kurz darüber gestiegen und jetzt handelt sie wieder 20% darunter. Für mich ist die Wette keine lukrative. Wie sieht's bei euch aus?
Also ich würde das so in die Kategorie sag zum Abschied leise Servus packen. Also das ist jetzt so, wie du sagst, eine Story-Stock. Aber erstmal Eutelsat hat ja angefangen mit Satelliten, wo man dann über, also man hat die Satelliten dann vermietet. Du hast es richtig gesagt, Lars. Man entwickelt die nicht, man schießt die nicht hoch, sondern man vermietet die halt dann an Netzwerkstationen oder an TV-Stationen, teilweise in Russland, die jetzt unter Sanktionen leiden. Das heißt, da ist ein Teil vom Geschäft weggebrochen an Handynetzbetreiber. Und jetzt ist es natürlich so, also ich habe mal eine Statista-Auswertung zu Eutelsat und Starlink. Starlink hat aktuell 6.951 Satelliten. Eutelsat hat 648. Jetzt darf man natürlich nicht Eutelsat unbedingt hier Unrecht tun und sagen, die haben weniger. Die Satelliten von Eutelsat sind in einer deutlich höheren Höhe und können damit mehr abdecken. Aber das Handelsblatt hat neulich berichtet, das ist eine veraltete Technik. Das ist nicht das, was Elon Musk und Starlink betreibt, sondern wir haben hier eigentlich ein Unternehmen, das mal irgendwie mit Satelliten angefangen hat. Dann hat man OneWeb dazugekauft. Dann hat es alles nicht funktioniert. Und jetzt, und das ist eigentlich für mich so eine Warnlampe, wenn sich keiner aus dem Privatsektor beteiligt an dir und der französische Staat muss da reingehen, dann heißt das nicht unbedingt, du hast die coolste Story und du hast die besten Daten. Also klar muss man irgendwo mal was anschieben, aber in Anbetracht dessen, dass wir ein europäischer Starlink eigentlich bräuchten und keiner Bock hat, in Eutelsat zu investieren so richtig, das ist für mich schon eine Warnleuchte irgendwo. Also da wird noch viel verwässert werden an Aktien. Das ist jetzt eigentlich, Lars, könnte man sagen, das ist eine reine Story-Stock, aber wenn ich sowas handeln will, dann habe ich lieber eine D-Wave oder irgendeine Quantensache im Depot, wo es wirklich verrückt werden kann, als eine Aktie, die am Leben gehalten wird von der französischen Regierung, die abhängig ist von politischen Entscheidungen. Wenn jetzt Russland-Ukraine-Krieg irgendwie einfriert, dann wird keiner mehr über Eutelsat in 1-2 Jahren sprechen, weil dann werden alle sagen, na, dann nehmen wir halt wieder Starlink. Also auch der Wille fehlt mir da. Und das ist auch das Problem, wenn du politische Investoren hast, da ändert sich die Lage relativ schnell. Wenn der Privatsektor hier reingehen würde, würde ich es vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber wer da reingehen will, das ist eigentlich wieder so ein Lottoschein. Also Geld rein, was man verlieren kann. Vielleicht tut sich was, vielleicht tut sich nichts. Aber eine Verzehnfachung oder Verzwanzigfachung in Anbetracht des Risikos sehe ich da nicht unbedingt. Dass man aus so einem alten Unternehmen jetzt wirklich ein neues Unternehmen macht, das klappt ganz, ganz selten.
Dann lieber direkt Starlink kaufen.
Genau, über irgendwelche Secondaries oder irgendwelche Fonds, wo man sich beteiligen kann, ist wahrscheinlich sogar lukrativer.
Ich habe am 4. März ein Update in unserer App dazu gegeben, weil da ist mal halt genau diese verrückte Kursbewegung, die du eben angesprochen hast, Sebastian, und eher so Quantencomputer-Aktien zugesprochen hast, tatsächlich aber auch passiert. Denn da ist nämlich die Aktie innerhalb von einem Tag einfach um 120% gestiegen. Und ja, also in der Zwischenzeit war da natürlich sehr viel Volatilität, also sowohl nach oben als auch nach unten. Ich mach's kurz, ich würde es auch definitiv nicht handeln. Und ich versuche mir jetzt gerade nochmal den Chart hier aufzunehmen.
Ja, wenn, dann zocken. Also man muss ja sagen, die Aktie ist von 1,20 bis auf 10 gestiegen und dann ist sie wieder unter 4 gefallen. Nochmal, solche Storys sind super. Stell dir vor, es käme jetzt noch einer und würde nochmal 500 Millionen investieren. Kann durchaus sein, dass es mal interessant sein kann und so eine Aktie macht ganz schnell 50-60%. Nur sich das als lottolos hinzulegen, würde ja bedeuten, man hofft auf 10 oder 20x. Und legt sie sich mal für 10 Jahre rein.
Ja,
da finde ich so spannend.
Aber schau mal, also wenn man jetzt mal die Wochenkerze anmacht bei Eutelsat, da ist halt einfach nur diese eine Woche im März, die überragend war. Also das ist eine brutale Wochenkerze. Das war übrigens offenbar auch die Woche, wo sie mal ganz kurz in diesem Bereich von knapp 10 Euro reingepiekt sind. Und ansonsten ist das hier eigentlich seit Anfang März auf Wochenbasis ist das ein ganz, ganz klarer Abwärtstrend, auch wenn das natürlich super volatil ist. Ich würde es jetzt aber ehrlicherweise nicht handeln, weil ich glaube, das ist jetzt wirklich vorgelagert. Ja, guck dir das mal an. Das ist ja, also die kommen ja von irgendwo 30 Euro in der Spitze bei 2000, also in den 10er Jahren. Also da drückt ja ein wahnsinniger Abwärtstrend vorgelagert noch obendrauf auf die Aktie, ganz egal, was da jetzt für News drauf kommen. Also ich glaube, da wird auch niemand so irre sein und sagen, hey, da investiere ich jetzt wirklich 50.000 Euro rein und möchte da langfristig engagiert sein. Ganz egal, was es da für Nachrichten gibt, oder?
Einzige Chance wäre eine Namensänderung auf Space Invader. Dann könnte es was werden. Aber mit Eutelsat wird das ja nicht.
Das ist wie bei Hollywood. Weißt du, es gibt Namen, mit denen kannst du nicht bekannt und berühmt werden. Also das ist so. Namensänderung wäre vielleicht das erste Mal.
Eumelsat.
Ja, genau. Warum haben wir nicht dran gedacht?
Deutscher Nebenwert mit 11% Dividendenrendite.
Also ich glaube, für den Namensvorschlag von mir sollten Sie zumindest mal 100 Millionen Antrittsgeld auf den Tisch legen.
Mindestens.
Wenn ich da mal vorbeikomme zum Meeting und den Namen da präsentiere. Aber lass uns erstmal darüber reden, ob im Juli nicht möglicherweise ein neuer Absturz droht. Am 8. Juli, Sebastian, was ist da los?
Kurze Info, genau für alle, die uns zuhören, zusehen, weil der 8. Juli ist ja ein bisschen in den Hintergrund gerückt. War ja im April noch ein Thema. Ihr erinnert euch, 7. April, Liberation Day, und die Märkte sind kollabiert, weil Donald Trump seine Zolltabelle rausgeholt hat. Und hinten raus hat er ja dann diese ganzen Zölle verschoben auf den 8. Juli und hat gesagt, dass ja die US-Administration und er in Verhandlungen sind mit 90 Ländern, dass es 90 Abkommen geben wird bis 8. Juli. Stand jetzt, und es sind noch 2 Wochen, haben wir genau ein Abkommen, das ist mit Großbritannien, und eine Art Waffenstillstand im Handel mit China, der ein bisschen später ausläuft. Also kurzum, es ist nichts passiert. Es ist nichts irgendwie vonstatten gegangen. Und wir hatten auch hier schon mal thematisiert, da gibt's ja von Apollo in den USA, also großer Vermögensverwalter, ja eine Statistik dazu, dass ein Handelsabkommen, erstmal die Verhandlungen dauern 1-2 Jahre und bis es dann in Kraft tritt, dauert es nochmal 1-2 Jahre. Also wenn ihr wirklich ein Handelsabkommen will, dann ist das utopisch daran, in kurzfristiger Zeit zu glauben. Aber es ist bisher nichts passiert. Das heißt, dieser 8. Juli, der jetzt auch vom Iran-Israel-Konflikt überdeckt wurde, wird jetzt an den Märkten meiner Meinung nach wieder gespielt werden. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert in 2 Wochen? Also wird Donald Trump eine neue Frist geben und sagen, wir schieben nochmal 90 Tage, das glauben viele Analysten, würde aber auch wieder den Taco-Trade bedeuten, also dass Trump wieder einen Rückzieher macht. Oder spricht Trump nie wieder über dieses Datum? Gab es in der Vergangenheit auch schon, dass er einfach solche Fristen ignoriert hat und es hat nie wieder irgendjemand thematisiert. Oder setzt er am 8. Juli wieder diese Zölle in Kraft, um Stärke zu zeigen, nur um dann vielleicht eine Woche oder 2 später wieder eine Frist einzuräumen. Das würde ihm natürlich wieder als starken Mann präsentieren, würde dann natürlich an den Märkten erstmal für Turbulenzen gewisse Zeit sorgen, 1-2 Wochen, und würde dann halt wieder eine neue Frist bedeuten. Also kurzum, wir wissen jetzt nicht, was kommt. Ich rechne damit, ich bleibe bei meiner Prognose, im Herbst ist das alles erledigt. Sollte es aber jetzt um den 8. Juli rum wirklich wieder einen größeren Rücksetzer geben, dann wäre das natürlich ein Thema hier und dann wäre das natürlich auch wieder interessant für Nachkäufe bei bestimmten Werten. Aber ich wollte nur mal, dass alle so dieses Thema wieder ein bisschen im Hinterkopf haben, weil das wird jetzt bald gespielt werden, medial überall. Was kommt, wissen wir nicht. Ich könnte mir denken, Trump verschiebt mit irgendeiner Begründung, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn er 1-3 Tage wieder diese Wahnsinnszölle doch in Kraft setzt, um zu zeigen, er ist jemand, der nicht sofort einen Rücksetzer macht. Also habt ihr da eine Einschätzung dazu?
Also ich habe eine Einschätzung, weil ich habe vorhin was über den Ticker rutschen sehen, direkt in dem Moment, wo wir begonnen haben. Und deswegen ist für uns vielleicht ist es live. Ihr werdet denken, die nehmen ja bestimmt nicht am Sonntag auf, das ist korrekt. Also was ich hier als letztes sehe, Howard Lutnick hat der Handelsminister gegenüber Bloomberg News erklärt, das Abkommen mit China sei bereits vor 2 Tagen unterzeichnet worden. Er nannte dann die Bedingungen. China wird verpflichtet sich wieder zur Lieferung von seltenen Erden. Und sobald sie das tun, werden wir unsere Gegenmaßnahmen aufheben. Das ist natürlich nicht gerade eine sehr ausführliche Beschreibung eines großen Handelsdeals. Aber die Quintessenz, ironischerweise ist mehr oder weniger die gleiche, die Sebastian auch mit uns geteilt hat. Ich glaube, man will von dieser Frist eigentlich nichts mehr wissen und man wird jetzt schon sehr kurzfristig kommunizieren, dass da nichts weiter passieren kann. Ist doch sehr, sehr deutlich in Richtung Entspannung gegangen. Für Donald Trump sind andere Themen jetzt wichtiger. Ich glaube, letzte Nacht gab es ein wonderful deal with India und es wird wundervolle Deals geben, die es selbstverständlich zum Teil nur deshalb gegeben hat, weil jemand gesagt hat, wir haben jetzt einen Konflikt. Also würden die Chinesen, das habe ich gestern noch mal in der Analyse gelesen, die werden dann ihre seltenen Erden natürlich auch gerne wieder exportieren. Aber wir werden in etwa den Status quo von vorher haben. So, einmal das ganz große Getöse auffahren, gucken, wie der Markt reagiert, desensibilisieren. Aus den 100 Tagen sind wir jetzt auch raus. Ich glaube nicht, dass der Markt, dass das noch eine Belastung für den Aktienmarkt wird. Im Gegenteil.
Gut. Wir werden auf jeden Fall um den 8. Juli herum dann auch wieder das Thema hier nochmal mit auf die Agenda packen. Vielleicht sogar schon früher, falls sich das jetzt alles schon im Wohlfallen auflöst. Wir werden sehen. Lass uns aber mal zu Hims und Hers rübergehen, weil und Novo Nordisk, weil da wurden jetzt schon Fakten geschaffen. Also Hims und Hers sollte eigentlich als Vertriebsplatz für Wegovy in den USA fungieren. Diese Vertriebskooperation wurde eigentlich erst vor ein paar Wochen angekündigt, war, glaube ich, ganz gut für den Aktienkurs von Hims und Hers. Und Novo Nordisk ist ja ebenfalls von ungefähr 50 Euro jetzt im letzten Tief, dann zumindest zeitweise auf über 70 Euro, ganz knapp über 70 Euro wieder gestiegen. Also da denkt man ja, Moment, das sind ja schon mal 40% vom letzten Tief. Also das ist ja dann schon eine ordentliche Aufholbewegung. Aber Hims & Hers und Novo Nordisk haben diese kürzlich geschlossene Vereinbarung jetzt also mit einem großen Knall beendet. Offenbar geht das Ganze jetzt auch nicht wirklich friedlich auseinander. Und Hims & Hers ist daraufhin brutal abgestürzt. Ich glaube, die haben an einem Tag 30% verloren. Da ist eine Kurslücke entstanden. Also da passen gerade, ja, ist größer als die Straße von Hormuz irgendwie oder breiter. Und haben wir noch Novo Nordisk, die halt nicht so ganz stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, zumindest auf Tagesbasis. Aber sie haben vom letzten Hoch auch schon wieder einiges abgegeben, notieren aktuell wieder unter 60 Euro. Und ja, da ist halt die Frage, ist das, also bei Novo Nordisk würde mich interessieren, ist das jetzt wirklich nur auf die reine Nachrichtenlage rund um Hims & Hers einzuordnen? Also ich glaube, dass die Hims & Hers Aktie viel, viel stärker offenbar von dieser Auflösung betroffen ist und betroffen war. Und bei Novo Nordisk, was habt ihr da für eine Sicht der Dinge?
Also bei Hims und Hers hast du ja so, dass es individuell die Produkte auf dich zugeschnitten werden. Und du hattest ja bei Hims und Hers, die hatten ja lange das Privileg, dass diese Abnehmpräparate in den USA nicht lieferbar waren. Und dann hast du in den USA ein Gesetz, dass andere Unternehmen das nachbauen dürfen, solange Engpässe bestehen. Und dieser Engpass existiert seit ein paar Monaten nicht mehr. Das heißt, Hims und Hers ist dieses Geschäftsmodell mehr oder weniger weggefallen. Und dann gab es ja, wie du gesagt hast, diesen Deal mit Novo Nordisk, der ja jetzt aufgekündigt wurde, weil ja Novo Nordisk mehr oder weniger gesagt hat, die punchen. Das heißt, die verkaufen nicht unbedingt Wegovy, sondern die schneiden das wieder individuell für den jeweiligen Patienten zu und mischen dann trotzdem wieder irgendwie eigene Präparate mit rein. Und ich denke, das wird auf jeden Fall noch in einem Gerichtsverfahren am Ende enden. Ich muss sagen, Novo Nordisk ist halt einfach gegenüber Eli Lilly ins Hintertreffen geraten. Das ist so der Grund, warum die Aktie auch schwächer ist. Aber ich habe die im langfristigen Depot, wenn ich mir auf die Umsatzprognosen gucke, die nächsten Jahre 15-17% Wachstum, auch EBITDA. Also für mich ist das ein solider, guter, langfristiger Wert im Portfolio. Da habe ich keine Zweifel. Auch nicht, dass die ihre Dividenden nicht bezahlen könnten. Und zu Hims und Hers, ganz ehrlich, da war ich noch nie engagiert. Da habe ich jetzt auch nicht die große Meinung, weil mich der Wert noch nie richtig interessiert hat.
Ja, Hims und Hers ist für mich auch, wenn dann überhaupt so eine, also wenn es eine Trading-Aktie wäre, dann hat sie mir einfach zu viele Kurslücken. Das ist ja nicht die erste große Kurslücke. Und für jeden aktiven Anleger sind Kurslücken der natürliche Feind, weil man sich nicht dagegen schützen kann. Deswegen ist die Aktie für mich nicht so interessant, obwohl das Geschäftsmodell nicht so uninteressant ist. Also Generika sind ja eine Sache. Es war ja vielmehr bei Hims & Hers ja, wie beschreibt man es? Man bestellt dort Dinge, die man vielleicht nicht so gerne in der Apotheke kauft. Also zumindest zum Teil. Ich finde das Geschäftsmodell gar nicht so unspannend, zumal die Margen auch ganz interessant sind. Und Online-Geschäft lässt sich ja auch skalieren, aber ist für mich nicht weiter spannend. Wir haben gerade noch gestern die Meldung bekommen, dass Novo Nordisk jetzt, wie passend, über Weight Watchers, über die Plattform Weight Watchers in den USA dann das Produkt weiter verkaufen wird. Also man hat Hims & Hers gefeuert. Aufgrund der Geschäftspraktiken bei Weight Watchers sieht man offensichtlich die gleichen, wie soll man das nennen, unternehmerischen, moralischen und ethischen Standards. Und ansonsten habe ich mich entschlossen, ja auch gestern schon bei uns in der Live-Session in der App zu sagen, ich kommentiere den Kursverlauf von Novo Nordisk nicht mehr. Ich habe die Aktie gekauft 2016. Wir sind nur noch, glaube ich, 140% im Plus inklusive Dividenden. Und zwar als Dividendenwert. Meine Kalkulation damals, da war über diese Abnehmprodukte, die waren ja, wenn überhaupt, in Ferne, weiter Ferne zu sehen, war, dass ich mit dem Wert inklusive Aktienrückkäufen und Dividendenwachstum mit einer jährlichen Rendite zwischen, im konservativen Fall, zwischen 11% und 13% rechnen kann. Das ist voll aufgegangen. Und wenn ich nach allen Regeln der Kunst eine Prognose für die nächsten 5 bis 10 Jahre aufstellen soll, dann werde ich Minimum diese 11% bis 13% im Schnitt bekommen als Dividendenaktie. Und das ist immer wieder der entscheidende Hinweis. Die Ausschüttungen spielen für mich dabei eine große Rolle. Und die Ausschüttungen sind ungefährdet, weil Novo Nordisk mit einem Jahresgewinn seine gesamten Schulden zurückzahlen könnte, wenn sie das wollen. Eli Lilly ist zuletzt besser gelaufen. Die könnten das aber nicht machen, weil sie deutlich höher verschuldet sind. Ist das deshalb ein schlechteres Unternehmen? Nein. Aber für einen Dividendenwert, noch dazu ist die Ausschüttungsquote bei Novo Nordisk relativ niedrig. Die sind also zwischen 40% und 50% schwankt das. Das ist sehr konservativ. Eli Lilly ist einfach ein bisschen aggressiver in seinem Vorgehen, zuletzt vielleicht auch erfolgreicher, aber ich wollte einen defensiven Pharma-Wert. Den habe ich mit Novo Nordisk, da bleibe ich gerne drin. Ich habe zugekauft, werde das weitermachen. Ich werde die Aktie deshalb nicht übergewichten, aber sie bleibt, wo sie ist, auch noch die nächsten 5 bis 10 Jahre wahrscheinlich.
Du, und hast du echt Schützenhilfe auch von der Deutschen Bank. Die haben jetzt nämlich in dieser Woche noch eine neue Studie rausgebracht zu Novo Nordisk. Und kennst du das Kursziel?
1000?
Nicht ganz. 1000 dänische Kronen. 750 dänische Kronen und umgerechnet sind das 100 Euro. Ja, also das ist ja schon nicht so schlecht, ne? Also jetzt von.
Muss man natürlich dran schreiben, wann in der Regel, aber. Ich weiß.
Meines Erachtens nach sind doch so von Banken.
Nee, Sell-Side Research macht immer so Jahresziele in der Regel, ne? Also, aber, also, ich fühle mich jetzt nicht besser als vorher, aber ist doch gut. Fähige Leute, die da am Desk gesessen
Deutsche
haben.
Bank, ja? Die Deutsche Bank, die sind gut. Aber wir lass uns mal zum letzten Thema rüber. Die heimlichen NATO-Gewinner, Sebastian, das kommt aber mal. Du hast so viele, viele Themen in dieser Woche.
Ja, ich hab so viele Themen diese Woche gehabt. Ich musste raus, was soll ich sagen?
Ja, ja, genau.
Aber NATO-Thema ist ja gerade in aller Munde. Und ich muss sagen, das ist eine ongoing story, wie CNN immer sagt. Das heißt, das Thema ist jetzt nicht abgeschlossen. Ich wollte euch nur mal ein paar Gedanken mitbringen, denn Donald Trump hat es ja geschafft, dass die NATO-Staaten ja jetzt 5% ihres BIPs ausgeben für Rüstung. Und die NATO-Staaten haben dafür Zeit, dieses Ziel zu erreichen bis 2035. Und das Spannende ist allerdings, also wenn man mal die Zahlen einfach durchrechnet, das BIP der NATO-Länder liegt bei 55 Billionen Dollar. 5% davon sind 2,7 Billionen. Und die meisten nehmen es an, wenn ich da jetzt mal so bei Google News oder irgendwo durchschaue, dass das immer nur Rüstungswerte betrifft. Aber das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil diese 5% setzen sich perspektivisch zusammen aus 3,5%. Mehr oder weniger sind das die harten Rüstungsausgaben, Panzer, Waffen, Personal und so weiter. Und 1,5%, und das sind am Ende über 800 Milliarden Dollar pro Jahr, jetzt schon tendenziell ansteigend, was ausgegeben werden kann für Infrastruktur und relativ schwammige Formulierungen. Also dieses 1,5%-Ziel und wie gesagt, 800 Milliarden Dollar werden da jährlich am Ende dahinter stehen, sagen die einen, das nehmen wir für Infrastruktur. Das heißt, das wird Infrastrukturaktien auf jeden Fall antreiben. Andere sagen, das kann für europäische Cloud-Anbieter investiert werden, beispielsweise in der IONOS, dass da einfach ausgebaut wird, auch als Pendant zu den USA. Die nächsten sagen, die Franzosen, das kann, wir hatten es gerade besprochen, ja auch in Eutelstadt von unserer Seite reingesteckt werden, um da voranzukommen. Und Mark Carney, der Premier von Kanada, hat gesagt, naja, wir sehen das so, dass wir hier entsprechend dieses Geld in Rohstoffe reinstecken. Das heißt, Rohstoffe fallen hier auch mit rein. Und die ganzen Rohstoffe, die wir jetzt hier einkaufen oder auch dieses Geld, das wir möglicherweise investieren in Rohstoffunternehmen, das wird ebenfalls in diese 1,5% mit reinfallen. Also ich möchte sagen, dieses NATO-Budget wird nicht nur den Verteidigungssektor massiv voranbringen, wenn das so durchgehalten wird, sondern auch außerhalb der Box wird das die ein oder andere Aktie beflügeln. Und ich werde jetzt da mal genau drauf gucken, bis es so auf den Staatslevels viel konkreter wird, dass wir auch wirklich wissen, geht das jetzt in Rohstoffe rein? Wird das jetzt eine Rohstoffrallye befeuern? Ich meine, 800 Milliarden im Jahr ist nicht wenig. Geht das eher in europäische Cloud rein? Geht das in die Infrastruktur rein? Also da werden wir bestimmt in nächster Zeit noch drüber sprechen können. Und das wollte ich jetzt einfach zum Ende mal mitbringen, dass diese Meldung zu kurz gedacht ist, wenn man nur auf Rüstungswerte schaut, sondern eine ganze Menge links und rechts auch vorbeifließen wird.
Hast du das gesehen, dass Kupfer auch wieder ganz gut in Tritt ist?
Freeport gestern. Also Freeport ist ja deutlich, wenn ich mal kurz auf die Aktie reinschaue, die habe ich ja bei mir schon länger in meinen taktischen Positionen mit drin. Also die ist ja gestern, hatten wir einen schönen Ausbruch nach oben, sogar ein Gap nach oben, hängt auch damit zusammen, dass du natürlich in den USA aktuell nicht weißt, ob Donald Trump möglicherweise jetzt dann Zölle auf Kupfer wieder erheben wird. Und dann hast du ja in den USA einen deutlich höheren Preis. Und das treibt gerade den Kupferpreis an. Aber davon abgesehen, auch da sind wir wieder bei der NATO, Kupfer wirst du in diesen ganzen Infrastrukturausgaben und teilweise auch bei Rüstungsausgaben überall mit drin haben. Also einen ganzen Blumenstrauß an verschiedensten Rohstoffen wirst du da benötigen, die da nachgefragt werden. Also von daher, das kann ein Riesenschwung werden, nicht nur im Rüstungssektor, sondern auch in anderen Segmenten des Marktes.
Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir auch das Thema. Lars hat sich ausgeklinkt, zumindest die Kamera. Bei NATO hatte, sagst du dir einfach, Lars, ne? Nee, keine Lust mehr.
Linksversiffte Kameras habe ich hier.
Die linksgrün versiffte Kamera hat jetzt mal komplett auf schwarz gestellt. Also nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns über die Podcast-Plattform verfolgen. Also wir haben ja auch, wir zeichnen uns hier auch auf mit Kamera. Wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, wo wir ausspielen. Und ja, da haben wir jetzt offenbar ein paar technische Probleme. Deswegen würden wir sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Aber ich glaube, Sebastian hat sowieso alles Wesentliche und Wichtige zu den heimlichen NATO-Gewinnern gesagt. Und wir werden das Thema definitiv in den nächsten Wochen hier auch weiterhin mit begleiten, auf die Agenda setzen, weil wir arbeiten ja auch die ganze Zeit daran, dann neue Ideen auch für unsere eigenen privaten Investments zu finden. Und da möchten wir euch natürlich wie gewohnt auch dran teilhaben lassen. Oder Lars? Da kannst du, das stimmst du auch zu.
Dann nick ich mal ganz freundlich.
Jetzt ja,
ganz
genau.
Ja, selbstverständlich. Und nächste Woche, ich kann nur noch mal daran erinnern, nächste Woche habe ich mich hier schön in die Bredouille gebracht. Nächste Woche gibt es einen exklusiven Hotstock hier im Podcast.
Boah. Das würde mich aber auch interessieren. Das würde mich, ja, doch. Ja, ich glaube, ja. Ich abonniere uns jetzt auch mal.
MetaPlanet 2.0. Ja, mach das mal.
Also, Männer, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Danke euch.
Dito, reingehauen.
Bis dann.